Wie geht es euch mit dem Farsi-Singen? Gerade die Nicht-Farsi-Sprachigen unter uns. Vielleicht kann ich euch heute Morgen einen kleinen Trost weitersagen. Einige werden es schon wissen. Wir dürfen uns nicht ins Boxhorn jagen lassen, also Furcht auf uns legen lassen, weil sie eine arabische Schrift haben. Ich habe mir ja jetzt vor kurzem noch mal erklären lassen, dass eigentlich Iran, Afghanistan zum indogermanischen Raum gehört, dass sie auch von der Sprache her eigentlich mehr zu unserem Kulturkreis gehören und nur durch die Okkupation eben des Islam gezwungen waren, die arabische Sprache zu übernehmen. Das heißt, wir sind vielleicht doch mehr miteinander verwandt, als wir denken, auch sprachlich. Das könnte ein Motivationsschub sein, um weiterzumachen, da wo wir vielleicht an manchen Stellen noch ein bisschen stocken. Das nur so nebenbei. Wir wollen uns auf unsere Kinder heute Morgen ein bisschen ausrichten. Es gibt natürlich viele interessante Aspekte, was unsere Kinder angeht. Einer, den ich heute Morgen erwähnen möchte, ist, dass sie gerne ihre Eltern nachahmen. Habt ihr das schon mal gemerkt? Dass unsere Kinder uns gerne nachahmen. Das ist eigentlich ganz lobenswert. Das ist sehr schön, wenn sie denn etwas von uns nachahmen, was wirklich vorbildlich ist. Ärgerlich oder peinlich wird es natürlich an den Stellen, wo sie etwas von uns nachahmen, was nicht so wirklich vorbildlich ist. So zum Beispiel in der Nase bohren oder in den Ohren oder ihr wisst schon, was ich meine. Wir kennen die Redewendung, die ich auch schon öfters benutzt habe. Ich habe aufgehört, meine Kinder zu erziehen, weil die mir doch alles nachmachen. Sie machen mir mehr nach als das, was ich ihnen versuche, erzieherisch angedeihen zu lassen. Das hört sich ganz lustig an und ist es auch manchmal. In der Perikope vom heutigen Sonntag geht es unter anderem um das ungezogene Verhalten von Kindern. Aber jetzt nicht deswegen, weil sie ihre Eltern nachahmen, sondern weil sie ihre Eltern nicht nachahmen. Das kennen wir ja auch, das ist ja auch eine Eigenart unserer Kinder, dass sie oft das tun, was sie wollen. Sie ihren Kopf durchsetzen. Jeder und jede von unseren Kindern hat ja so seine Qualität von Eigensinn und manchmal auch Sturheit. Und dann bleibt nur noch die Frage übrig, von wem hat er oder sie das bloß? Papa oder Mama? Schauen wir also in den Epheserbrief hinein, was Paulus hier an die Gemeinde in Ephesus schreibt. In Epheser Kapitel 5, die Verse 1 bis 8 für die Englischsprachigen, Ephesians 5, Verse 1 to 8. Ephesians 5, Verse 1 to 8. Paulus schreibt hier: Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild, ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein, denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier, sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen, denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Genauso wenig haben Obszönitäten, gottloses Geschwätz und anzügliche Witze etwas bei euch zu suchen. Bringt vielmehr bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. Denn über eins müsst ihr euch im Klaren sein. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder von Habgier getrieben ist, in Klammern, wer habgierig ist, der ist ein Götzenanbeter, hat ein Erbe im Reich von Christus und von Gott zu erwarten. Lasst euch von niemand mit leeren Behauptungen täuschen, denn gerade wegen der eben genannten Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Darum hütet euch, mit solchen Leuten gemeinsame Sache zu machen. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie die Menschen des Lichts sich verhalten. Ein etwas aufrüttelnder Text, der uns nicht dazu verleitet, uns gemütlich in den Sessel zurückzulehnen. Aber bleiben wir noch ein bisschen bei unserer Entwicklung, bei unseren Kindern. In der Entwicklung von Menschen gibt es Punkte, nennen wir sie mal Einschnitte in unserer Lebensbiografie, da kann man dann nicht mehr nach diesem Einschnitt zurück zu dem, was vorher war. Das ist dann vorbei. Das kommt nicht mehr, das ist abgeschlossen. Ein wichtiger Einschnitt in unserem Leben, in deinem und meinem Leben, war sicherlich, wenn es schon erfolgt ist, aber ich glaube bei den meisten die jetzt hier sind, ist der Schulabschluss. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Pflichtschule, Sekundarschule und irgendwann endlich frei. Die Schule hinter mir, no turning back. Da möchte ich niemals hin und da kommen wir auch niemals hin. Wir können natürlich andere Schulen besuchen, wir können auf höhere Schulen gehen, eine Ausbildung weitermachen, aber diese Schule hat es. Die kommt nicht mehr zurück. Genauso ist es auch mit dem Beispiel der Eltern, dem Elternwerden. Da wird euer erstes Kind geboren und später kommen vielleicht noch Kinder dazu. Aber seit diesem Einschnitt in deinem Leben, wo dein erstes Kind geboren wurde, kannst du nicht mehr zurück. Du bist Elternteil. Eltern heißt immer Eltern sein. Eltern heißt immer Eltern bleiben. Ich kann nicht mehr vor diesem Punkt zurücktreten und so tun, als hätte ich nie Kinder gehabt. Und genau das versucht Paulus deutlich zu machen in seinem Text. Es gibt einen Punkt in unserer Lebensbiografie, da kann ich nicht mehr zurück, sondern da bin ich das, was ich nun geworden bin. Paulus unterstreicht dies ganz bewusst, ganz am Anfang dieses Textes, am Ende dieses Textes. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Das ist ja ein Bild, das er benutzt. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Und zum Schluss, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Das heißt, ihr habt euch nicht nur äußerlich in den letzten Jahren seit diesem Punkt verändert, sondern ihr habt euch auch eurem Wesen nach, eurem Charakter nach, diese Grundausrichtung eures Lebens nicht mehr verändert, denn ihr geht in Richtung Jesus hinterher. Ihr packt den Pflug in die Hände und habt die Aufgabe, diese Furche gerade zu ziehen, wie wir es am Anfang gehört haben in dem Wochenspruch. Nicht zurückschauen, wir können sowieso nicht zurück, sondern ausrichten und nach vorne gehen. Und weil dies so ist, weil unser Vorzeichen jetzt Licht, nicht mehr Finsternis ist, deswegen gibt es auch gewisse Dinge, die einfach nicht mehr gehen. Man kann das wie ein Naturgesetz nennen. Da, wo eine Kerze brennt, da kann keine rabenschwarze Nacht mehr sein. Das Licht mag nicht großartig scheinen, aber es kann keine rabenschwarze Nacht mehr sein. Und da, wo die Sonne strahlt, ist es auch möglich, dass es gleichzeitig dunkel ist. Das leuchtet uns völlig ein. Das sagt ja schon die Natur, das haben wir im Physikunterricht gelernt. alles okay. Aber stimmt das auch für die Gemeinde in Ephesus, die Paulus hier anmahnt? Und die nächste Frage bedeutet natürlich, stimmt das auch für dich und stimmt das auch für mich? Einige unter uns haben das Glück, ja, einerseits das Glück und andererseits vielleicht aber auch das Problem, dass sie als Kinderschuhchristen aufgewachsen sind. Kann jemand etwas mit dem Wort Kinderschuhchristen anfangen? Wer von euch ist ein Kinderschuhchrist? Einige scheinen zu verstehen, worum es da geht. Kinderschuhchristen sind jene, die von ihren Eltern von klein auf im Glauben erzogen worden sind. Sie haben in ihrem Leben wahrscheinlich keine dramatischen Lebenserfahrungen gemacht, die jetzt ihr Leben sehr negativ beeinflusst hätte, verändert hätte. Und von daher tun sie sich ganz schwer mit dem Wort vorher. Das Wort vorher existiert eigentlich für sie gar nicht richtig. Das heißt, bevor ich Jesus kannte, bevor ich irgendwie mit Jesus in Kontakt gekommen bin, das existiert eigentlich gar nicht. Sie haben nämlich, wie ein geflügeltes Wort es so schön sagt, sie haben Jesus mit der Muttermilch eingeflößt bekommen. Und ihr Bewusstsein ist überhaupt nicht in der Lage, irgendwo anders sich anzusiedeln, als zu wissen, Jesus war immer da. Ja? Gott sei Dank ist es in ihrer Entwicklung auch nie zu schwierigen oder problematischen Einbrüchen gekommen, dass sie vom Glauben abgebracht wurden oder auf eine schiefe Bahn geraten sind und dann auf einmal völlig weg und völlig anders sich ausgerichtet haben. Das ist nicht ihre Erfahrungswelt. Wir sind jetzt wieder in einem Taufkurs und da kommen wir unweigerlich am Anfang dazu, über das Zeugnis zu reden, über den Erfahrungsbericht, wie bin ich zu Jesus gekommen und wie kann ich das so erklären, dass die Geschwister aus der Gemeinde das verstehen, wie es bei mir war. Und da kommt diese Frage natürlich auf. Da gibt es Beispiele immer wieder, jetzt natürlich in unserem jetzigen Taufkurs nicht, wo Leute sagen, du Bruno, damit kann ich ehrlich gesagt überhaupt nichts anfangen, ich kenne kein Vorher. Bei mir war Jesus immer, immer da. Ich kann mich gar nicht zurückerinnern, dass das nie der Fall gewesen sein soll. Es war immer ein starkes Bewusstsein da. Ich habe immer gewusst, Jesus ist da, ich habe immer gebetet zu ihm, das Vertrauen war da. Ich kann mich nicht erinnern, dass das je anders gewesen ist. Und das ist toll. Die Frage also, wie sah mein Leben denn aus, bevor ich Jesus getroffen habe? Wie habe ich damals gedacht, als ich noch nicht christlich gedacht habe? Als ich noch nicht darauf geachtet habe, was würde Jesus jetzt tun, in meinem Fall? Sondern wo ich getan habe, was mir gerade eingefallen ist. Wie habe ich da gedacht? Wie habe ich mich da mit meinen Freunden, mit meinen Eltern, Bekannten unterhalten? Wie war mein Verhalten? Und andersherum gesprochen natürlich, und wie hat sich dieses verändert, nachdem ich Jesus kennengelernt habe, nachdem ich gesagt habe, Jesus, jetzt habe ich endlich kapiert, worum es hier geht und ich möchte dir nachfolgen, ich will zu dir gehören. Ich weiß, was du getan hast, hast du für mich getan, du bist mein Herr und Heiland. Und dann ist die Frage, okay, und was hat sich dann nach diesem Ereignis getan? Was hat sich da verändert? Wie war dann mein Denken? Wie war mein Reden, meine Wortwahl? Wie war es dann mit meinem Verhalten in meinem Leben? Vorher, nachher. Der Punkt, an dem sich alles gedreht hat, wird bei jedem von uns anders erfahren. So individuell und einzigartig wir sind, so macht jeder seine eigene Erfahrung an diesem Punkt. Manch einer erlebt, dass er von Haus aus mit einer großen Angst unterwegs ist, die immer wieder hochkommt, die ihn nicht los wird. Und er oder sie erfährt, dass Jesus ihm diese Angst nimmt, dass sie auf einmal nicht mehr da ist, so wie sie vorher dauernd präsent war. Und das wird zu einem ganz entscheidenden Erfahrungsgewinn dieser Person, wo sie sagt, da ist Jesus in mein Leben gekommen und hat mich berührt. Wir hören immer wieder Zeugnisse davon, dass Leute in eine Sucht hineingeraten sind und erleben durften, das kann leider nicht jeder, aber viele erleben es, dass Jesus sie von ihrer Sucht völlig befreit. Die einen von jetzt auf gleich, die anderen über einen langen Zeitpunkt, aber Jesus befreit sie und das prägt natürlich ihr Leben. Sie wissen, Jesus hat in mein Leben eingegriffen. Er hat da etwas gelöst, was nicht sonst irgendwie therapiert oder sonst gelöst werden konnte. Oder jemand, der vorher ängstlich war, Entscheidungen zu treffen, hat mit Jesus gelernt, auch dort eine Entscheidung in die Hand zu nehmen, sich für etwas zu entscheiden, wo er weiß, da muss ich große Opfer auf mich nehmen. Ich weiß nicht, ob ich das will, ob ich das kann und so weiter. Und Jesus gibt ihm diese Kraft, gibt ihm auf einmal diesen Glauben, das schaffe ich. Mit Jesus schaffe ich das. Das weiß ich jetzt. Ich habe diese Gewissheit. Und das prägt natürlich. Dieser Punkt in meinem Leben, dieser Einschnitt in meinem Glaubensleben macht das ganz klar. Und dann gibt es ein Vorher und es gibt ein Nachher. Doch egal, ob es diese Erfahrungen in der einen Kinderschuh-Art und Weise ist oder in der anderen Art und Weise, in jedem Fall ist es klar, was zu Christus nicht passt, das passt dann auch nicht mehr zu Menschen, die seinen Namen tragen. Wenn ich mich Christ nenne, dann binde ich mich daran, mich auch so zu verhalten, so zu denken, so zu reden, wie Jesus mir das vorgemacht hat. Denn wenn wir den Raum dem geben in unserem Leben, was dem Wesen Jesu Christi widerspricht, was genau dagegen arbeitet, dann werden wir erleben, dass da eine Spannung in uns wächst, dass da ein Gespür für entsteht, dass das nicht geht, dass hier ein Widerspruch ist. Und wir können das auf Dauer nicht aushalten. Dieser Widerspruch wird sich aufbauen, wenn wir nichts an unserem Verhalten ändern. Er wird immer stärker und es führt unausweichlich dazu, dass eines in unserem Leben weichen wird, wenn wir nichts dagegen tun. Entweder weicht das Unpassende in unserem Leben, das nicht mit Christus übereinstimmt, oder Christus weicht aus unserem Leben. Ich bin ein Vertreter dieses Glaubens, dass es tatsächlich möglich ist, einmal gerettet durch Jesus, trotzdem wieder verloren gehen zu können. Und ich glaube, diese Stelle hier macht das sehr deutlich. Oder wenn Paulus in seinem ersten Brief an die Christen im 1. Thessalonicher schreibt und ermahnt, den Geist löscht nicht aus. Wir können das, indem wir nicht darauf achten, wie wir reden, wie wir denken, wie wir miteinander umgehen und dies nicht im Sinne Christi ist. Es wird einen Einfluss auf unser Leben und unser Christsein haben. Deswegen ist Paulus hier sehr ernsthaft unterwegs. Wenn Paulus hier so ganz konkret von Widersprüchlichkeiten in der Gemeinde in Ephesus redet, dann natürlich deswegen, weil diese Widersprüche sehr konkret in der Gemeinde auch vorhanden waren. Die Christen in Ephesus haben sich eben so verhalten, wie es sich für Christen, für jene, die Jesus nachfolgen, nicht entspricht. Paulus sagt, weil ihr Gott gehört, soll es keine Unzucht unter euch geben. Es soll keine sexuelle Unmoral, wie andere Übersetzungen sagen, unter euch sein. Und dieses neutestamentliche Wort, das hier benutzt wird, Porneia, spricht über jedes sexuelle Leben außerhalb der rechtmäßigen Ehe. Und Paulus fordert das von den Nachfolgern Jesu ein, eben keine Unzucht, keine sexuelle Unmoral zu betreiben. Und er fordert weiter auf, Unreinheit, in anderen Übersetzungen heißt es Schamlosigkeit, das Übertreten unserer Schamgrenze, jeder Art und keine Habgier unter uns aufkommen zu lassen. Und genauso unpassend für die, die sich Christen nennen, ist schmutziges, ist dummes und anzügliches Gerede. Anders könnten wir sagen, Klatsch, Sticheleien, zweideutige Witze. Diese Dinge haben schlicht keinen Platz in der Gemeinde, die sich Gemeinde Jesu nennt. Und sie haben keinen Platz in einem Herzen, das sich Jesus geöffnet hat. Nicht nur, weil sie unanständig sind. Wir reden hier nicht über Moral. Ich möchte hier nicht moralisieren. Sondern darum, weil sie der Art Jesu nicht entsprechen, dem wir nachfolgen wollen. Punkt. Es geht also nicht um, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Es geht darum, Jesus zu folgen und so zu werden, immer mehr zu werden, wie er unser Vorbild ist. Unzucht und Habsucht, ist interessant, dass es hier gemeinsam genannt wird, haben ja einen Ursprung. Und dieser Ursprung ist die Selbstverliebtheit, die in jedem von uns schlummert. Selbstverliebtheit. Ich bin in mich selber mehr verliebt als in alles andere. Ich soll mich schon lieb haben, das ist schon in Ordnung. Ja, wir sollen die anderen so lieben wie uns selbst. Aber es gibt eine Selbstverliebtheit, die über diese Grenze hinübergeht. Das Interesse ist dabei nicht, was dem anderen mehr nützt, sondern wo für mich der größte Lustgewinn liegt. Witzeleien und Späße, hässliche Zoten, Klatsch, Sticheleien, was ist damit? Sie gehen auf Kosten anderer. Sie gehen auf Kosten anderer. Ich mache andere nieder, ich mache andere schlecht. Schlecht über andere reden ist nicht das Wesen Jesu. In keinem Fall. Nicht zu rechtfertigen. Und der, der das betreibt, macht nicht nur die anderen nieder, sondern stellt sich mit seinem losen Mundwerk in den Vordergrund. Das passt nicht zu Jesus, denn er hat gerade nicht nur an sich gedacht und war nicht nur in sich verliebt. Oder er hat nicht auf Kosten anderer gelebt. Er hat gerade an uns gedacht, an dich und an mich, als er ans Kreuz von Golgatha gegangen ist. Und er hat sich das sein Leben kosten lassen. Er hat nicht auf Kosten anderer gelebt, sondern für andere gelebt. Das ist das, was wir heute auch im Herrenmahl wieder neu bedenken. Nicht die einzelnen Taten sind das Tragische, nicht die Moral, sondern die Haltung, die unser Reden, unser Handeln eigentlich widerspiegelt. Das ist das Tragische, dass wir Menschen des Lichts vorgeben zu sein und doch diesen Schatten in uns werfen. Und dann dreht Paulus den Spieß um und er sagt, wer sucht, was dem anderen nützt, wer sucht, was dem anderen nicht schadet, der lebt wie Christus und der ehrt damit Gott. Wer nur an sich denkt und lebt auf Kosten anderer, der trennt sich von Christus. Der passt nicht zu ihm, zu Jesus Christus. Und er passt nicht zu ihm in der jetzigen Gegenwart, in diesem Leben, sondern der passt auch in Ewigkeit nicht zu ihm. Für ihn gibt es keinen Platz im Reich Gottes. Das ist hart, aber Paulus macht es nicht weicher an dieser Stelle. Die Frage ist nun, wie schaffen wir es aber, wie Jesus zu leben? Das wollen wir ja. Wie können wir bei Jesus anknüpfen und ihm nachfolgen? Und Paulus versucht die Antwort wieder mit zwei Bildern zu geben. Das erste haben wir schon genannt. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Das ist ein Bild, ein Symbol, das Paulus hier gebraucht. Das Bild zwischen Eltern und Kindern, um unsere Beziehung zu Jesus, um unsere Beziehung zu Gott zu beschreiben. Und hier steht im Griechischen mimen, nachahmen, imitieren. Machen wir das, was unsere Kinder auch mit uns machen. Die Eltern nachmachen. Ein Kind lächelt nur, wenn es angelächelt wird. Und es spricht nur, wenn es angesprochen wird. Deshalb lernt es das Lächeln und das Sprechen nur, wenn es die Eltern anschaut und die Eltern dann hoffentlich zurückstrahlen, lachen und auch reden mit dem Kind. Manchmal in der Kindersprache und manchmal in der vernünftigen Sprache, je nachdem. Aber auf jeden Fall auf das Kind eingehen. Das Kind lernt es durch Schauen ins Gesicht der Eltern. Also sagt Paulus, schaut in Gottes Angesicht, spiegelt euch in ihm und macht Christus nach. Folgt ihm nach, macht ihm nach. Es gab mal im Mittelalter eine ganz tolle Schrift, die sehr, sehr weit und sehr lange verbreitet war. Sie gibt es auch heute noch. Und zwar von Thomas a Kempis. De Imitatione Christi, die Nachfolge Christi. Wo er das, was Paulus hier sagt, nochmal versucht, für die Gläubigen der damaligen Zeit, ob es katholische oder evangelische Christen waren, nochmal ganz deutlich herausgearbeitet hat. Und es ist für viele Christen ein großer Segen geworden von diesem Mystiker. Das zweite Bild ist ein Bild, das uns wahrscheinlich weniger jetzt gleich in den Sinn kommt und auch nicht in jeder Übersetzung so zu erhören ist. Wandelt in der Liebe herum, sagt Paulus. Und er hat ein Bild aus der Antike vor Augen. Im Altertum gab es einen Marktplatz in der Stadt, in dem Dorf. Und dieser Marktplatz wurde dann überdacht und zu einer Halle. Und in dieser Halle haben sich die Philosophen getroffen. Und die sind da hin und her gegangen und haben mit ihren Schülern und Kollegen diskutiert und dort ihren Lehrbetrieb gehabt. Das ist das Vorbild dieses Denkens. Man nannte sie Peripatetiker, die, die umherwandeln, gehen. Gibt es ja auch manchmal noch, dass man eben nicht nur lernt, wenn man sitzt, sondern wenn man in Bewegung ist und in der Bewegung miteinander redet und austauscht, ja. Die Liebe Gottes, wie sie Christus gelebt hat, soll das Dach sein, das uns überspannt. Und wir sollen unter diesem Dach hin und her gehen, wir sollen wandeln, miteinander im Gespräch sein, darüber reden, was uns beschäftigt, was wir aus dem Wort Gottes heraus hören und uns angeht. Aber eben im Schatten seiner Liebe dies zu tun. Aber bei aller Mühe, und damit möchte ich schließen, dürfen wir nicht vergessen, was ich am Anfang von Paulus gesagt hatte und jetzt auch er am Ende wieder wiederholt. Ihr seid geliebte Kinder, ihr seid Licht in dem Herrn, ihr seid, nicht ihr werdet, wenn ihr ganz gut seid, wenn ihr brav seid, wenn ihr alle Gebote haltet, dann nein, ihr seid, so ist es mit euch in eurem Leben, nachdem dieser Einschnitt in eurem Leben stattgefunden hat, seid ihr Kinder des Lichts. Ihr seid Kinder Gottes. Das neue Leben in dir und in mir ist eine Tatsache. Es ist uns geschenkt. Wir können es nicht machen. Wir können das Leben nicht aus uns heraus machen. Was wir aber können und was wir sollen, das ist unser Auftrag, dass das, was Gott in uns hineingelegt hat, sich auswirken kann, sich entfalten kann, Luft hat zum Atmen, zum Wachsen, zum Großwerden, zum Weiterentwickeln, zum Reifen. Wenn wir uns das allerdings zum Ziel nehmen, dann werden wir entdecken, dass sich unsere Verbundenheit mit Jesus vertieft, dass wir genau auf der Spur sind, was Johannes auch immer wieder sagt, bleibt in Jesus. Bleibt in ihm wie die Reben im Weinstock. Indem wir ihm nacheifern, werden wir ihn immer wieder neu entdecken. Wir werden immer mehr das, was wir sind. Geliebte und Liebende in Christus, eben Kinder des Lichts.